Wir wollen doch herausfinden, wo Kenny ist. Unterm Strich wollen wir alle einfach nur herausfinden, wo er ist. Das ist alles.
Er ist in der Tüte da.
Er ist in der Tüte da?
Er ist vielleicht, ich denke, der Knochen ist menschlich. Ich habe ein Kaninchen verbrannt.
Sie denken, er ist da drin?
Ich weiß nicht, ob er das ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Pia.
Mein Name ist Denise.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Und wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und allem, was einem eine Gänsehaut beschert.
Oha!
Und ihr hört es schon.
Slate.
Ja.
Der Satz, vor dem du immer Angst hattest.
Ja, ich sag's dir. Aber das Ding ist, ich habe ihn mir auch aufgeschrieben, aber ich habe ihn gestern auswendig aufgeschrieben. Also ich habe ihn jetzt inzwischen auch schon so oft gehört.
Okay, dass du nicht mehr unerklärliche Ministerien
unerklärliche Ministerien, genau. Aber tatsächlich ist mir dabei aufgefallen, dass ich glaube, das letzte Mal, dass ich eine Folge gemacht habe, ist so lange her, dass wir diesen Satz noch nicht hatten.
Nee, hatten wir noch nicht.
Mhm.
Ja.
Also, genau, ihr hört es schon. Ich bin heute am Zuge.
Ich möchte mal bitte ganz kurz sagen, wie absurd ist das, dass wir in unserem letzten Q&A, also das letzte, was wir veröffentlicht haben, die Frage gekriegt haben, was macht ihr, wenn es euch mal nicht gut geht oder keine Ahnung und ihr eine Aufnahme habt? Und ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte diese Woche einen Todesfall in der Familie, weshalb super Chaos, super viel zu organisieren und natürlich auch so ein bisschen was zu verpacken. Und ich dachte, dieses Mal passiert's. Es wird ausfallen, wir können nicht aufnehmen, schaffe ich nicht, keine Chance. Und ja, wir können unsere Antwort darum erweitern, dass Pia dann vielleicht auch einfach manchmal in die Bresche springt,
genau,
und sagt, Nachtschicht, gar kein Problem.
Ich schlaf einfach weniger.
Genau, ich höre einfach auf zu schlafen und schreibe eine ganze Folge. Ist easy, gar kein Problem.
Also, daher wird es heute sicherlich nicht so lang wie sonst, aber wir haben unser Bestes getan. Jetzt noch eine Folge.
Wir nicht, du.
Naja, aber du wirst ja den Schnitt übernehmen,
ja,
ne?
Ja, ja.
Noch eine Folge auf die Beine zu stellen. An der Stelle, dickes Dankeschön an Desiree. Liebe Grüße gehen raus an dich. Und du wirst jetzt aus allen Wolken fallen. Du hast den Titel schon gelesen und wirst schon selbst drauf gekommen sein, dass es dein Fallvorschlag war. Ja, es hat sich irgendwie angeboten. Ich habe festgestellt, es gibt nicht unendlich viele Quellen zu diesem Fall und es gibt nicht viele Informationen, die da voneinander abweichen, sodass ich im Wesentlichen 3 Dokus geguckt habe. Leute, ich habe sie euch auch verlinkt und ich möchte euch die dritte besonders ans Herz legen, die dritte verlinkte Doku, weil die nämlich, und dazu kommen wir später noch, ihr habt gerade schon ein Stückchen gehört, ganz, ganz viel Original-Videomaterial aus dem Verhörraum beinhaltet. Also wirklich im Wesentlichen. Also ich würde sagen, ihr habt fast eine Stunde Verhörmaterial, was man eben selten hat in der Form. Und ja, also die kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Der Moderator ist ein bisschen zynisch, bisschen schnippisch, bisschen sensationsgetrieben, ist aber okay. Also,
okay,
ne, so.
Ich bin so gespannt. Ich
genau,
weiß
du, hast,
nichts.
Du weißt gar nichts. Also also sie weiß wirklich nichts.
Bis gestern nicht, dass das passiert.
Sie hat nicht, ich auch nicht. Sie weiß nicht mal, über wen ich die ganze Zeit hier rede oder von welchem Fall ich spreche. Und ich habe euch heute und auch dir einen Fall mitgebracht, der sich, das war auch wichtig, nachdem wir ganz, ganz wenig True Crime in letzter Zeit gemacht haben, sich ganz klassisch im True Crime Sektor bewegt. Und ich finde ja, der hat wirklich alles, was ein guter True-Crime-Fall braucht. Und wir haben es außerdem mit einer seltenen Spezies zu tun, nämlich der Serien- oder mutmaßlichen, kommen wir später zu, Serienkillerin.
Hatten wir auch ewig nicht mehr.
Genau. An der Stelle möchte ich einen kurzen Disclaimer rausgeben. Ich habe von einer Triggerwarnung zu Beginn der Folge abgesehen, weil es im Rahmen der Folge nicht ein einziges Mal zu bildlichen Beschreibungen kommen wird oder so. Noch werden Triggerthemen, die im True Crime Podcast nicht ohnehin enthalten sind, irgendwie sehr eingehend beschrieben. Mhm. Aber ich möchte trotzdem einmal kurz rausgeben, dass das Thema sexuelle Gewalt an Kindern berührt wird im Fall und dass das Gespräch auch auf einen Suizidversuch kommen wird. Daher möchte ich euch trotzdem bitten, sensibel mit euren Gemütern umzugehen, wenn das für euch problematisch sein könnte. Aber ansonsten starten wir jetzt einfach direkt rein und du lässt dich überraschen, würde ich sagen.
Danke.
Carolyn Lodges Söhne Kenny und Brian sind ihr ganzer Stolz. Brian ist der ältere, besonnenere von beiden. Kenny hat es schwer. Er ist intellektuell beeinträchtigt und befindet sich mit 24 kognitiv auf dem Level eines 12-Jährigen. Er ist der Sonnenschein der Familie und arbeitet beflissen in einer Autowaschanlage. Er möchte immer, dass es allen gut geht, ist hilfsbereit und rücksichtsvoll. Und vor allem sehnt sich Kenny nach partnerschaftlicher Liebe. Er ruft seine Mutter täglich an. Die beiden stehen in gutem Kontakt, bis Kenny im Februar 2006 auf einer Partnerplattform namens Telemates die 47-jährige Sheila LaBarre kontaktiert. Am 14.02.2006 sieht Mutter Carolyn ihren Sohn zum letzten Mal. Sheila LaBarre wird 1959 in Alabama als Sheila Casey Bailey geboren. Sie wächst in schwierigen Verhältnissen auf. Ihr Vater ist gewalttätig. Er jagt sie sogar bei einer Flucht vor einem seiner Wutanfälle durch ein nahegelegenes Kornfeld und wirft ihr einen Farbeimer an den Kopf. Sie trägt bei diesem Vorfall eine blutende Kopfwunde davon. Sheila leidet zunächst unter seinen regelmäßigen Wutausbrüchen und gewalttätigen Übergriffen und später auch jahrelang unter sexueller Gewalt seitens ihres Vaters. Sie sehnt ihre Volljährigkeit herbei und dafür hat sie einen Plan. Die ihr naturgegebene Schönheit wird sie nutzen, um sich ein besseres Leben zu erarbeiten. Sie will Model oder Country-Sängerin werden und vor allem außerdem einen wohlhabenden Mann heiraten. Dieser Plan treibt sie in die Arme von John Baxter. John ist älter als sie, war schon einmal verheiratet und hat eine Tochter, Wendy. Schnell wird klar, dass es Sheila nicht gelungen ist, die Gewaltspirale, die in ihrem Elternhaus begonnen hat, zu durchbrechen. Die beiden heiraten kurz nach Sheilas Volljährigkeit und während Johns Abwesenheit von zu Hause sperrt sie die Stieftochter Wendy in einen Schrank und gibt ihr Alkohol zu trinken, um sie ruhig zu stellen. Als Wendy dies ihrem Vater berichtet, verlässt er Sheila umgehend. Die Ehe dauert ganze 3 Monate, von Silvester bis exakt zum Valentinstag des Folgejahres. Sheila lässt sich davon nicht unterkriegen und vor allem nicht von ihrem Plan abbringen, denn der ist klar. Die Objektifizierung, die ihr hübsches Äußeres beschert, soll nicht länger eine Last, sondern ab sofort ein Werkzeug sein. Und so zieht Sheila bereitwillig die Männer an wie das Licht die Motten. Ein weiterer von ihnen ist Ronnie Jennings und er soll der nächste von Sheila auserkorene Partner sein. Beide wünschen sich nichts sehnlicher als eine normale Beziehung. Auch in Sheila besteht dieser Wunsch. Doch zunehmend lässt Sheila ihre Frustration an Ronnie aus und wird ihm gegenüber gewalttätig, attackiert ihn insbesondere im Schlaf. Sie will nie wieder Opfer sein und holt sich die Kontrolle über ihr Leben, wie ihr Vater es getan hat, mit Gewalt. Auch Ronnie trennt sich nach einiger Zeit von Sheila und das trifft sie sehr. So sehr, dass sie eine große Menge Pillen schluckt, sich ins Auto setzt und davonfährt. Es kommt zu einem Autounfall und in dessen Folge liegt Sheila im Koma, aus dem sie mit einer wichtigen Kenntnis erwacht, die sie erst im späteren Prozess zu Protokoll geben wird. Sie war tot und im Himmel trat Gott vors Angesicht und wurde von ihm mit einer Mission ins Leben zurückgeschickt, als Racheengel. Bevor sie sich aber ihrer Mission widmet, möchte sie den Plan, einen wohlhabenden Mann zu finden, weiterverfolgen. Und dafür antwortet sie 1987 auf eine Kontaktanzeige von einem Witwer namens Wilfred LaBarre, der im fernen Epping, New Hampshire, auf einer viele Hektar großen Farm lebt, als Chiropraktiker viel Geld verdient und vom Alter her ihr Vater sein könnte. Nach langem Betrauern des Todes seiner Ehefrau ist Wilfred wieder bereit für eine neue Liebe und kann sein Glück kaum fassen, als die schöne 28-Jährige auf seine Anzeige reagiert und sich sehr offen für ein gemeinsames Leben zeigt, was sie schon vor dem ersten Treffen mit oben ohne Fotos als Reaktion auf seine Kontaktanzeige verdeutlicht. Schon bald zieht sie auf der Farm ein. Zwar heiraten Wilfred und Sheila nicht, jedoch nimmt sie trotzdem seinen Nachnamen an und tritt ab sofort als die Grande Dame des Hauses in Erscheinung. Sie übernimmt die Büroleitung seiner Praxis und entlässt alle übrigen Angestellten umgehend. Sie isoliert Wilfred von seinen erwachsenen Kindern Und so kommt es, dass niemand mitbekommt, wenn Sheila Wilfred gegenüber gewalttätig wird. Außer manches Mal die etwa eine Meile entfernten nächsten Nachbarn, auf deren Sofa Wilfred ab und an schläft, wenn er nicht nach Hause zurück möchte. Im Dorf hat Sheila schnell einen gewissen Ruf. So öffnet sie auch den Postboten so häufig nur spärlich bekleidet die Tür und zeigt sich auch sonst sehr freigebig mit ihren Reizen, dass dies beinahe schon von ihr erwartet wird, wenn man ihr begegnet. Wilfred ist der schönen Sheila von Anfang an hörig und nachdem er ohnehin niemand anderen mehr in seinem Leben hat, stimmt er Sheilas eindrücklichem Vorschlag zu, das Erbe notariell neu festzulegen und Sheila als alleinige Erbin all seines Hab und Guts einzusetzen. Die Beziehung hält ganze 17 Jahre, während derer Sheila aber doch noch beschließt zu heiraten. Jedoch nicht Wilfred, sondern einen Saisonarbeiter namens Wayne Ennis. Die drei leben ab der Hochzeit gemeinsam auf der Farm. Als Sheila eines Tages Wayne gesteht, Mordpläne für Wilfred zu haben, erzählt dieser seinem Mitbewohner umgehend davon und fürchtet auch um sein eigenes Leben. Wilfred setzt sich daraufhin mit Wayne ins Auto, fährt ihn zum Busbahnhof und Wayne ward nie wieder gesehen. Wilfred kehrt indes nach Hause zurück. Schließlich stirbt Wilfred an einem Herzinfarkt und wird auf Sheilas Wunsch hin eingeäschert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls offenbar noch niemand. Da Sheila rechtmäßige Erbin Wilfreds ist, ist sie ab sofort eine reiche Frau. Und Geld ist Macht. Und Macht ist Kontrolle. Ihr Hunger nach Männern ist derweil nicht abgerissen, aber sie dürfen ab sofort etwas jünger sein. Als sie eines Tages in Portsmouth, New Hampshire, in einer obdachlosen Unterkunft nach Farmarbeitern Ausschau hält, kommt sie mit Michael Deloge in Kontakt. Der 36-Jährige ist nach eigener Aussage eine verlorene Seele. Er ist Poet, Songwriter und nach dem Bruch mit seiner Familie dem Substanzmissbrauch verfallen. Als sie ihm anbietet, die Obdachlosenunterkunft gegen ein weiches Bett, regelmäßige Arbeit und Sex einzutauschen, willigt er nur allzu gern ein und begleitet Sheila auf ihre Farm nach Epping. Sheila hat zu diesem Zeitpunkt bereits eine merkwürdige Angewohnheit. Sie zeichnet Telefonate und Gespräche auf. Zu einem späteren Zeitpunkt werden über 300 bespielte Kassetten auf ihrem Anwesen gefunden werden. Das hat einen Grund. Die Männer, die bei ihr wohnten, so auch Michael, gestehen nach einer Weile alle, aufgenommen auf Band, pädophil zu sein und sexuelle Gewalt an Kindern ausgeübt zu haben. Und zwar infolge dessen, dass sie selbst als Kinder sexueller Gewalt zum Opfer gefallen sind. Sie unterzieht sie Stück für Stück einer Gehirnwäsche, bis die Männer selbst glauben, dass sie diese Verbrechen verübt haben. Sie werden zu Sheilas Marionetten, deren Fäden sie steuert, wie es ihr passt. Es entsteht ein Tape, auf dem Michael seine Eltern beschuldigt, ihm als Kind sexuelle Gewalt angetan zu haben. Ich will dich nicht besuchen. Jedes Mal, wenn ich hochfahre und dich besuche, gibt es irgendein Problem zwischen mir und Sheila. Ich weiß, du hast einen Hass auf sie und du hast einen Hass auf mich. Ich halte das nicht aus. Ich will nicht, dass es so weitergeht. Ich möchte in meinem Leben vorankommen. Ich möchte Autofahren lernen und ein verantwortungsvoller Erwachsener sein. Und das kann ich nicht, wegen der Dinge, die du mir als Kind angetan hast.
Also sie manipuliert die Männer, dass die Männer glauben,
wir wissen noch nicht,
Opfer oder Sexualstraft?
Beides. Als Kind Opfer.
Und dann später selber Täter.
Genau, okay. Das ist ein ganz komischer MO. Ich check's auch nicht ganz. Da müssen wir später unbedingt drüber diskutieren.
Ja, dadurch isoliert sie die Männer ja aber auch weiter.
Ja,
weil, wie wir es gerade, bricht er ja mit seiner Familie, von der er jetzt glaubt, dass sie ihm als Kind schlimme Dinge angetan haben.
Auf jeden Fall. Es wird auch in dem Video, das möchte ich noch dazu sagen, ich habe jetzt natürlich nur einen kurzen Ausschnitt genommen.
Mhm.
Es geht darum, also er erwähnt einen Tony, wer auch immer Tony ist, das weiß man jetzt nicht. Aber es geht quasi darum, dass er beschuldigt, dass seine Mutter nicht eingeschritten hat, während Tony und andere Menschen Dinge getan haben.
Okay.
Aber ja, genau. Und eben auch dieser klare Cut, dieser klare
Kontaktabbruch
und klare Äußerung. Ich bin ein erwachsener Mensch und ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir haben.
Genau.
So.
Ja.
Genau. Michael Deloge verbringt 2 Jahre auf der Farm in Epping. Eines Tages, so berichtet ein Anwohner von einem langen Spaziergang, läuft ihm ein Mann über den Weg. Nein, er läuft nicht, er stolpert. Und dabei sagt er nur ein Wort. Sheila. Das ist das letzte Mal, dass Michael lebend gesehen wird. Im Jahr 2006 beschließt Sheila, die Männersuche strategischer anzugehen und meldet sich bei einer Plattform namens Telemates an. Bei Telemates kann man sein Gesuch einstellen und Interessenten und Interessentinnen haben die Möglichkeit, Voicemails für potenzielle Partner und Partnerinnen zu hinterlassen, die dann darauf reagieren können oder eben nicht. Auch diese Voicemails und alle Telefonate, die Sheila über diese Plattform führt, zeichnet sie auf. Klingt ein Mann zu selbstbewusst, stark und mitten im Leben, verfolgt sie den Kontakt nicht weiter. Für sie sind besonders physisch und psychisch instabile Männer interessant. Und so kommt sie in Kontakt mit Kenneth, Kenny County. Der junge Mann ist intellektuell beeinträchtigt und sehnt sich nach einem Suizidversuch und mühsamem ins Leben zurückfinden, nach partnerschaftlicher Liebe. Der 24-Jährige ist in einem äußerst vulnerablen Zustand und damit ein gefundenes Fressen für Sheila, da sie hofft, ihn leicht manipulieren zu können. Ihre Hoffnungen sollen nicht enttäuscht werden, denn sie trifft sich mit Kenneth am Valentinstag 2006 das erste Mal in einer Bar. Die beiden nehmen ein paar Drinks und haben anschließend Sex auf der Rückbank ihres Autos. Einige Tage später erklärt Kenny seinem Mitbewohner, er werde aus der gemeinsamen WG ausziehen, weil er eine reiche ältere Frau kennengelernt habe, die er liebe und die ihn liebe. Das erzählt er auch seinem älteren Bruder Brian, der ihm stark ins Gewissen redet. Er sei doch viel zu jung für eine 47-jährige Frau und er würde sie schließlich noch kaum kennen. Aber Kenny appelliert an seinen Bruder. Bitte sag es Mami nicht. Du bist doch mein Bruder, bitte sag es ihr nicht. Also sagt Brian, der gute Bruder, der er ist, es Mutter Carolyn nicht. Bis dato waren Kenny und seine Mom täglich in Kontakt. Und auch nach dem 14.02.2006 versucht Carolyn, ihren Sohn immer wieder anzurufen, doch geht er nicht mehr an sein Telefon. Carolyn ist alarmiert, denn das ist völlig untypisch für ihren Jüngsten. Über Kennys ehemaligen Mitbewohner erfährt Carolyn, dass er nach Epping gezogen ist. Schließlich erreicht sie ihn doch und damit lernt sie auch seine neue Freundin kennen, die einen schwierigen ersten Eindruck hinterlässt. Als Kenny mit seiner Mutter spricht, fordert Sheila ihn vehement auf, ihm das Telefon zu geben. Als sie am Telefon ist, schreit sie Carolyn an, lass uns verdammt nochmal in Ruhe, wir sind glücklich. Wer denkst du, wer du bist? Nach dem Telefonat kontaktiert Carolyn das dortige Polizeirevier. Die Polizei fährt zur Farm, trifft dort auf Sheila und Kenny und erfährt, dass Kenny dort sein will. Außerdem hat er kein Interesse mehr an Kontakt mit seiner Mutter. Das äußert er auch in einem von Sheila aufgezeichneten Gespräch, das der Polizei nach dem durch Mutter Carolyn initiierten Besuch der Beamten auf der Farm von Sheila übermittelt wird.
Nenn deinen Namen. Geburtsdatum? Haben wir zwei gestern Abend mit deinem Vater telefoniert? Hat er uns beide angeschrien? Hat er gesagt, das hier ist noch nicht zu Ende? Hat er aggressiv gesagt, das hier ist noch nicht zu Ende? Hast du Angst vor deinem Vater? Möchtest du Kontakt zu deinem Vater? Möchtest du Kontakt zu deiner Mutter Carolyn Lodge? Hat Carolyn eine falsche Vermisstenanzeige in Wilmington aufgegeben? Wirst du vermisst? Bist du freiwillig bei mir? Bist du glücklich? Bist du in Sicherheit? Ich hinterlasse diese Nachricht. Meine Telefonnummer ist... Der Punkt hier ist, keiner von uns, weder Sheila LeBar noch der Mann, den Sie gerade gehört haben, Kenneth Michael County, Sohn von Kenneth County, wir wollen keinen Kontakt zu diesem Mann oder dieser Frau, Carolyn Lodge, auf keinem Weg, zu keiner Zeit.
Dieses Gespräch mit Kenny wird nicht das einzige sein, das die Polizei von Epping zu hören bekommt. So entsteht ein weiteres Band, auf dem auch Kenny gesteht, schon als Kleinkind sexuelle Gewalt seitens seiner Mutter erfahren zu haben.
Ich nehme dieses Tape in meinem Wohnzimmer in Epping, New Hampshire auf. Bei mir ist Kenneth Michael County. War Carolyn Lodge dir als Kind gegenüber sexuell übergriffig?
Ja.
Kannst du dich erinnern, wie alt du ungefähr warst, als deine Mutter das erste Mal sexuell übergriffig wurde?
Vier Jahre alt.
Ist es möglich, dass du noch jünger warst?
Ja.
Als du 4 Jahre alt warst, trank Carolyn Alkohol?
Ja.
Hat sie Bier getrunken?
Ja.
Und Champagner?
Ja.
Und Hochprozentiges?
Ja. Sheila wird gegenüber der Polizei später noch zu Protokoll geben, dass Kenny zahllosen Kindern gegenüber sexuell übergriffig gewesen sei. Während eines weiteren der aufgezeichneten Gespräche ist zu hören, wie Kenny sich nach einem seiner Geständnisse übergibt. Danach scheint er kurz das Bewusstsein zu verlieren, denn man hört Sheila schreien, steh auf, Ohnmacht kann man nicht vortäuschen. Carolyn bleibt dran. Sie ist weiterhin in großer Sorge um ihren jüngeren Sohn. Die Polizei indes ist sich sicher, dass alles okay ist. Auch ihnen ist das Stadtgespräch Sheila wohl bekannt. Die Männer kommen und gehen auf ihrem Gehöft. Sheilas hart erarbeiteter Ruf spielt ihr nachhaltig in die Karten. Als Kennys Mom fragt, ob die Beamten sich sicher seien, dass es den Männern gut gehe, die gegangen sind, entgegnen diese nur, ja klar, das ist nicht Sheilas Modus operandi.
Ganz kurze Unterbrechung für eine Eilmeldung. Und zwar sind die Holy Milkshakes zurück. Und zwar in allen Sorten. Wer komplett unter einem Stein lebt und nicht weiß, was Holy ist. Holy ist ein Berliner Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Softdrink-Industrie zu revolutionieren, indem es gesündere Alternativen zu Energy- und Isodrinks, aber auch zu Eistees und Milkshakes auf den Markt bringt, und zwar ganz ohne künstliche Aromen, Zucker oder irgendeinen anderen Bullshit, und das bei maximalem Geschmack. Und vor allem die Milkshakes haben es mir angetan, sei es als Snack, als Nachtisch oder aber als Süßungsmittel für meinen Porridge morgens oder für Gebäck wie Bananenbrot. Ihr merkt, ich schmeiße das Zeug einfach wirklich überall rein. Und die Milkshakes gibt es in den Sorten Vanille, meine persönliche Nummer 1 forever and ever, Karamell, Erdbeer, Banane und Haselnuss. Und wenn ihr euch jetzt so gar nicht entscheiden könnt, dann empfehle ich euch die Probierbox oder aber ihr gönnt euch direkt das Milkshake Mega Bundle, in dem alle Sorten enthalten sind. Und mit unserem Code STIMM5, komplett groß und in einem durchgeschrieben, könnt ihr als Neukunden zusätzlich auf die geltenden Angebote im Holy Shop nochmal 5 Euro auf eure Bestellung sparen, und Bestandskunden sparen nach wie vor mit dem Code STIMMEN10 10% auf ihre nächste Bestellung. Wir bedanken uns bei Holy und hier geht's jetzt weiter mit der Folge.
Im März 2006 wird Sheila mit einem jungen Mann im Rollstuhl im hiesigen Walmart gesehen. Sie verhält sich dort sehr auffällig, schreit das Personal an, sodass schließlich auch hier die Polizei von Epping wieder auf den Plan tritt. Die Beamten treffen Sheila mit Kenny County an, der in einem Rollstuhl sitzt, zahlreiche Verletzungen im grünlich-blassen Gesicht aufweist und 3 gelbe Benzinkanister auf dem Schoß trägt. Als die Beamten ihn fragen, ob es ihm gut gehe, ob alles okay sei, schreit Sheila ihn an, halt bloß die Klappe. Es wird ihnen versichert, Kenny sei ein erwachsener Mann und es gehe ihm gut und er sei freiwillig mit Sheila zusammen. Die Beamten eskortieren das ungleiche Paar aus dem Geschäft und ziehen weiter ihrer Wege. Mutter Carolyn lässt sich jedoch nicht abwimmeln. Sie ruft weiterhin regelmäßig bei der Polizei an. So auch in den Tagen nach dem 21.03.2006, woraufhin die Beamten noch einmal zur Farm fahren. Dort treffen sie Sheila zunächst nicht an, finden aber auf dem Grundstück eine verkohlte Matratze sowie eine Feuertonne vor. In dieser Feuertonne befindet sich ein Knochen, der auf die Polizisten irgendwie menschlich wirkt. Allerdings haben sie keinen Durchsuchungsbefehl und können daher auf privatem Grund und Boden ohne Erlaubnis keine Beweise sichern. Die bekommen sie auch von der wenig später eintreffenden Sheila nicht, denn die ist sauer, dass die Polizei sich einfach so auf ihrem Grundstück umgesehen hat. Allerdings lässt sie dann doch ins Haus. Dort finden die Polizisten Kennys Schuhe vor, Kenny selbst jedoch ist nicht dort. Sie finden außerdem Spuren an den Wänden und auf dem Boden, die von der Farbgebung her geronnenes Blut sein könnten. Sie müssen unverrichteter Dinge widerfahren, werden aber mit einem Durchsuchungsbefehl wiederkommen. Die Mühlen der Justiz mahlen langsam und so dauert es 2 Tage, bis die Beamten mit einem Durchsuchungsbefehl zurückkehren können. In der Zwischenzeit findet sich Sheila freiwillig zur Vernehmung auf der Polizeiwache ein und zeigt sich kooperativ. Es geht vor allem um die Knochen, die gefunden wurden. Sie wird intensiv danach befragt, äußert sich jedoch sehr durcheinander. Warum haben Sie Knochenfragmente gesichtet?
Ich wollte wissen, was da in meinem Garten lag.
Was denken Sie, was da im Garten lag?
Ich weiß es nicht.
Was haben Sie noch gefunden?
Bei der Sichtung?
Sie sagten, da waren Knochenfragmente.
Ja, ich erinnere mich nicht, sie da hingelegt zu haben. Ich habe ein Kaninchen verbrannt. Ich dachte, er hätte es getötet. Er hat's geleugnet, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß es nicht. Schauen Sie, Kojoten nehmen Überreste mit, die sehen sie nie wieder. Katzen weiden die Tiere aus und nehmen alles mit. Aber Menschen lassen alles da.
Jemand hat ein totes Kaninchen dagelassen.
Eins von meinen, ja. Er hat zugesehen, wie ich es verbrannte, da wo ich jetzt verschiedene Knochen gefunden habe.
Okay, wer hat sie beobachtet?
Er.
Adam? Wann haben Sie das Kaninchen gefunden?
Ich weiß es nicht, tut mir leid.
Er hat Ihnen also beim Verbrennen zugeschaut?
Ja.
Okay, heute ist Samstag. Hat sich das in der letzten Woche ereignet?
Ich bin nicht sicher. Wirklich nicht, tut mir leid. Ich erinnere mich nicht, weil... Ich schlafe nicht oben, ich schlafe im Erdgeschoss. Ich habe die Matratze nur verbrannt, weil ich mich ekelte. Ich muss einen AIDS-Test machen, weil er mir gesagt hat, er habe AIDS.
Was redet sie denn?
Ja, also ich wollte das, ich finde es auch gut, dass wir kurz darüber reden. Also es ist alles sehr konfus. Es ist fast so, dass man sich denkt, okay, man steigt irgendwie gar nicht mehr durch, ne?
Ist sie zurechnungsfähig?
Genau,
oder ist sie
die Frage,
verdammt
weiß man jetzt alles nicht?
Gut darin, sich unzurechnungsfähig zu stellen.
Ja, und da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Kleiner Hinweis an der Stelle. Adam ist übrigens ein Alias, was, kommen wir wie gesagt später noch zu, was Kenny benutzt hat, angeblich.
Okay.
Also
Kenny hat sich Adam genannt.
Angeblich, genau. Also
okay. So
genau wird das keiner mehr herausfinden können. Aber das ist das, was sie sagt und weshalb sie ihn Adam nennt.
Okay.
Als die Beamten zwei Tage später mit dem Durchsuchungsbefehl zurückkommen und Beweise sichern können, sind Kennys Schuhe ebenfalls bereits den Flammen in der Feuertonne zum Opfer gefallen. Von den Knochen sind nur noch Fragmente übrig, aber was zu retten ist, wird der Forensik übergeben. Die Befürchtung der Polizisten bewahrheitet sich. Die Knochen sind menschlich und bei den Spuren an Wänden und Boden im Inneren des Hauses handelt es sich um Blut. Und zwar jede Menge davon. Die gefundenen Knochen können dank einer DNA-Probe, die das Militär vom ehemals kurzfristig dort beschäftigten Kenny hatte, als die des 24-Jährigen identifiziert werden. Außerdem wird im Abwassersystem des Anwesens die Geburtsurkunde von Michael Deloche gefunden. Sheila selbst ist inzwischen verschwunden und auf dem Weg mit einer Menge kurzfristig abgehobenem Bargeld den Bundesstaat zu verlassen. Sie nutzt ein Alias, Casey, was ihr zweiter Vorname ist. Die Polizei setzt zwei Detectives auf Sheilas Verfolgung an. Diese verlieren sie aber schnell aus den Augen und so kann Sheila einstweilen per Anhalter ihre Flucht antreten. Auf diesem Weg trifft sie zunächst auf Steve, der sie mit nach Boston nimmt. Dort nehmen die beiden sich gemeinsam ein Hotelzimmer, schlafen miteinander und als Steve weiterzieht, sieht er Sheilas Gesicht in den Nachrichten. Erst dann wird ihm klar, wen er da mitgenommen und mit wem er geschlafen hat. Sheila kommt derweil bei einem netten Ehepaar auf dem Sofa unter, die einen örtlichen Haustierbedarf betreiben. Als diese jedoch Sheila ebenfalls in den Nachrichten erkennen, rufen sie die Polizei und legen schließlich den Grundstein für Sheilas Verhaftung. Ende 2006 wird Sheila LaBar endlich verhaftet und verhört. Sie erzählt, dass Kenneth ihr schnell von seinen pädophilen Neigungen und seinen Übergriffen erzählt habe. Er habe schließlich deshalb seinen Namen in Adam geändert und sei von zu Hause weggegangen. Um Adam mit seinem Problem zu helfen, habe sie mit ihm über Gott gesprochen. Ich möchte gerne noch mal kurz, ja, du guckst richtig verwirrt. Ich möchte kurz.
Ich frage mich, ob es an meinem Kopf liegt.
Nein,
dass ich einfach nicht folgen kann, ob es einfach wirklich einfach keinen Sinn macht.
Es macht gar keinen Sinn.
Okay.
Es ist auch vor allem, also es ist wirklich, es ist ihre Argumentationskette ist so nach dem Motto, das ist irgendwie üblich in diesen Kreisen, dass man dann weggeht und seinen Namen ändert. Ich meine, letzten Endes, wenn man mal ehrlich ist, wenn du wirklich gewalttätig gegenüber Kindern warst und du willst irgendwie ein neues Leben anfangen, das wird dir im Zweifel mit deinem normalen Namen in deinem normalen Umfeld nicht mehr gelingen.
Ja.
Daher würde das wahrscheinlich schon Sinn ergeben, wenn du dann deinen Namen änderst.
Das stimmt.
Und so. Also
ja, fair point.
Das macht schon Sinn. Mhm. Aber es ist irgendwie so, dass, also er hat ihn nicht offiziell geändert, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also es wurde nie irgendwas offiziell festgehalten oder diese, dieser Namensänderung im Sinne des Gesetzes wurde nicht vollzogen, aber er wollte doch gerne, dass sie ihn Adam nennt. Und deswegen hat er sich dann auch Adam genannt. So, ich möchte jetzt gerne dir noch zwei Audios zeigen,
ja,
die einen guten Eindruck darüber vermitteln, zum einen wie, also das wird deine Verwirrung bestärken, gleichzeitig auflösen, denn
okay.
Sheila ist so ambivalent wie ihre Aussagen auch in ihrem Verhalten.
Mhm.
Und sie hat eine sehr interessante Aussage getroffen, auch zu dieser Rollstuhlsituation im Walmart. Mhm. Beides ist so ein bisschen aufschlussreich, um sich ein Bild von diesem Charakter zu machen.
Okay.
He's a good guy. What did you say? Adam told me that he changed his name. Wallace said that's typical of pedophiles. I didn't know that. I mean, we didn't legally change it. He told me that.
He told you that he changed his name?
No, no. I'm sorry. I just remembered something.
Do they have to do with Adam? Can you tell us what they are?
He told me that he had been planning to rob me. And that he, because I noticed somebody had been in my purse, and I said, Adam, are you going in the purse while I'm asleep? And he said, yes.
But how did it come that Adam ended up in your house, huh?
The first time?
Yeah.
Well, he didn't spend the night or come inside the first time.
Was bitte? Was denn da passiert? Welchen Schalter hat man denn da umgelegt?
Das ist interessant, oder? Ich finde, also das ist tatsächlich was.
Wow.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt ja einen Grund, dass wir das im Originalton gelassen haben und nicht gevoice-overt haben an dieser Stelle, weil auch diejenigen, die des Englischen vielleicht nicht so mächtig sind, werden die Veränderung im Ton wahrgenommen haben, die du auch wahrgenommen hast.
Genau, von am Rande der Verzweiflung bis hin zu
absoluter Sachlichkeit.
Ja, so. Wer hat das ja gesagt?
Ja, genau. Also, genau, um das quasi noch einmal zu rekapitulieren, was in diesem Audio gesagt wurde. Es geht darum, sie bricht zusammen und sagt, erstmal bricht sie zusammen, weil er seinen Namen ändern wollte.
Mhm. Was auch eigentlich gar nicht so der Grund zum Zusammenbrechen ist. Und dann wollte er irgendwas aus ihrer Tasche?
Er hat ihr quasi gesagt, dass er geplant hatte, sie auszurauben.
Genau, ja.
Und dann hat sie ihn gefragt, du wolltest mich ausrauben, während ich schlafe? Und er hat gesagt, ja. Und das war halt der Grund, so zusammenzubrechen.
Hm.
Genau. Und dann fragt der Polizist, der offensichtlich wenig beeindruckt von ihrem Zusammenbruch
ihrer Performance ist.
Genau. Und wie kam es dann, dass Adam bei dir zu Hause gelandet ist? Und sie fragt, das erste Mal?
Ja, so richtig trocken. Ja. Also wirklich als wäre sie eine Schauspielerin in einer Rolle und der Regisseur gibt nochmal eine andere Anweisung und die versteht sie nicht ganz.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, so ein bisschen ganz aus der Rolle gefallen.
Genau, nochmal kurz gefragt, also so kannst du mir den Take nochmal geben.
Ja,
irgendwie diesmal ein bisschen distanzierter.
Ja.
Und sie fragt nach, wie meinst du?
Ja, genau. Ja, genau so.
So,
ja.
Also es ist wirklich, es ist halt wird man Schalter. Ich glaube, das ist das absurdeste, verrückteste Täterverhalten, das ich in einer ganzen Weile gesehen habe.
Ich war auch, nochmal liebe Grüße gehen raus an Desiree, ehrlich gesagt ein bisschen begeistert davon, in meiner True-Crime-Podcasterin-Voyeurismus-Art, die ich ja nun mal habe, sonst würden wir das alles auch nicht machen, wenn das nicht spannend wäre.
Ja.
Sehr begeistert davon, wie viel Original-Footage es gibt.
Mhm.
Und dass man dieses Verhalten, diese Ambivalenz bei ihr einfach so fantastisch beobachten kann, eigentlich wie im Bilderbuch. Und ich hatte dir noch die Szene zu dem Rollstuhl im Walmart.
Genau, ja.
I said, do you want me to push you in the chair this time? And he said, yeah, I've always wanted to be pushed in the wheelchair. He told me this and he claimed
Where did the wheelchair come from?
Walmart, it's a Walmart chair.
Oh, it's a Walmart chair. Oh, okay.
Yeah, yeah.
Okay. And this was down at the Epping Walmart?
Right.
Did he have any injuries on him?
Yes, he did because of the pot that exploded from Walmart, a glass pot. I don't remember what date that was because I have a background in surgery. Not as a surgeon.
But the pot exploded at the house?
That is correct. But we picked up the glass because of my rabbits. They jumped through and my house is a barn. It's just the way I am.
And
that's true, and that's what's we didn't make.
So you were pushing him around in the wheelchair at Walmart.
But he didn't have to be in the wheelchair.
It was just for fun.
Correct. Not to make a deal with Walmart about that. We didn't. I swear to God we didn't.
But it was just for fun between you and Adam.
Right. That's right.
Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn du einen Menschen hast oder einen Außerirdischen, der keine Ahnung hat, was das Wort verrückt oder durchgeknallt bedeuten soll, zeig ihm einfach das. Und auch, wie redet sie denn? Das ist also, ja Satire.
Ja, genau. Ich finde, das ist halt komisch, weil das wirklich, wirklich wirkt, als hätten sie eine Schauspielerin dahin gesetzt. Also ja, ich finde es auch wirklich irre. Also es ist irre, also so wie man irre in so einem despektierlichen Kontext verwendet, ne? So ja. Lulu. Irgendwie.
Ja, ja, und also was redet sie denn?
Ja. Ja. Also, ich finde diese Story mit dem Wheelchair super spannend, weil sie ja quasi sagt, es war ein Walmart-eigener Wheelchair, den sie da irgendwie für benutzt hat. Das war nicht ihrer. Und sie hat dann Kenny quasi aus dem Auto in den Rollstuhl steigen lassen und hat ihn just for fun da rumgeschoben irgendwie, weil er Bock hatte, im Rollstuhl durch den Walmart zu fahren. Aus welchem Grund auch immer. Und die Verletzungen im Gesicht stammen angeblich von einer Flasche, die irgendwie zersplittert ist oder so. Und die muss bei Walmart gekauft worden sein. Deswegen betont sie sehr oft, not to make a deal with Walmart. Wir wollten da nicht irgendwie darauf hinweisen, dass er sich da schwer verletzt hat. Wir wollten da jetzt niemandem ans Bein pissen oder so. Es war einfach nur just for fun irgendwie, keine Ahnung. Ich finde halt sehr auffällig in allem, was wir hören. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das ist so ein endloser Stream von Informationen, der da rauskommt.
Genau.
Sie labert in einer Tour.
Und sie springt, ich finde das wirklich wie Ablenkungsmanöver. Genau. Ne? Sie springt ja auch von einem Thema zum nächsten und erzählt dann hier fast anekdotisch irgendwas. Und beantwortet die Fragen aber halt überhaupt nicht.
Genau.
Sondern weicht die ganze Zeit irgendwie aus.
Sie weicht total aus. Absolut. Ja. Genau.
Und ich finde diese Szene mit dem Walmart-Chair, ich finde es extrem makaber, weil dieser arme Mann offensichtlich zu dem Zeitpunkt schon richtig schlimme Dinge mitgemacht hat, sonst wäre der ja nicht so zugerichtet gewesen und einfach das Benzin für seine eigene
Der wusste das vielleicht nicht, weil er eben einfach intellektuell beeinträchtigt war, stark.
Ja, aber trotzdem.
Aber zumindest er war ja für sie auf jeden Fall das perfekte Opfer, weil er wirklich auf keiner Ebene und dann auch physisch nicht mehr offensichtlich, wenn er schon nicht mehr laufen konnte. Unterstellen wir jetzt einfach mal, dass es nicht just for fun war, ne?
Nee.
So, aber wir müssen später noch über diese ganzen Ermittlungsdinge reden und ob da Leute versäumt haben oder nicht, ne?
Schon.
Erstmal geht's weiter im Text. Sheila verbleibt 2 Jahre lang in Untersuchungshaft. Sie leugnet weiterhin alle Vorwürfe beharrlich. Und jetzt möchte ich gerne dir nochmal das Audio vom Anfang zeigen. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Original. Wir haben jetzt am Anfang quasi die Übersetzung gehört. Ich möchte jetzt einfach nochmal für die Tonalität. Wir erinnern uns, es geht quasi darum, der Polizist redet auf sie ein und sagt einfach, es geht nur darum, dass wir wissen wollen, wo Kenny ist. Wo ist Kenny? Und sie sagt, er ist in der Plastiktüte da. Und der Polizist fragt, er ist in der Plastiktüte da? Und sie sagt, weiß ich nicht, vielleicht. Ich habe ein Kaninchen verbrannt, so. Und
die war mit ihren Kaninchen?
Ja, das ist auch ganz schräg mit den Kaninchen. Komme ich auch gleich noch zu. Auf jeden Fall, genau, ich habe ein Kaninchen verbrannt, dies, das. Und ich weiß nicht, ob es er ist in der Tasche, so. Oder in der Tüte.
Ist Kaninchen für sie irgendwie so ein Codewort für die Männer, die sie umgebracht hat?
Nein. Also sie hatte tatsächlich einfach viele Kaninchen und hatte offensichtlich auch ein enges Verhältnis zu ihr.
Okay, die Männer waren nicht ihre Kaninchen.
Nein. Okay. Nein. Also das zumindest nicht, dass ich wüsste.
Okay.
So.
Und He is in the bag.
I guessed it was human.
Let me hear the whole thing.
I cremated a rabbit.
So, ich möchte von dir wissen, findest du, also diese Szene ist natürlich deutlich länger, als ich sie jetzt geschnitten habe. Mhm. Wir haben jetzt einen Ausschnitt gehört, der ganz klar zeigt, es handelt sich dabei um eine direkte Verhörsituation und auch eben um eine Situation, in der Sheila schon in Untersuchungshaft war. Diese Situation ist deutlich länger, als ich sie hier abgebildet habe. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, euch das alles anzugucken, guckt euch die dritte Doku an. Und da ist sie eben konfrontiert mit den Polizeibeamten, die dort sitzen und die sehr, sehr eindringlich auf sie einreden. Mhm. Hört man in diesem Szenenausschnitt auch schon slightly raus, dass da auf jeden Fall gut gepressured wird.
Ja, ja.
Und sie hören sich eben diese Situation auch selber nochmal vom Band an, wo Sheila eben sagt, er ist in der Tasche. Weiß ich nicht.
Genau.
Und ich habe ein Kaninchen verbrannt. So. Mhm. Das ist aber das, worauf die Polizisten beharren, dass es sich dabei um das Geständnis handelt.
Wo sie das, als dass sie gesagt hat, initial erst in der Tasche.
Genau. Hältst du das für ein valides Geständnis?
Ich aus dem Mund dieser Frau halte ich erstmal gar nichts für valide. Mhm. Weil ich mich wirklich immer noch frage, bist du eine gute Schauspielerin und machst es absichtlich? Haken schlagen, um bei der Häschen-Analogie zu bleiben. Und dich da rauszuwinden und deswegen tust du, als wärst du unzurechnungsfähig oder bist du es einfach? Mhm.
Wir kommen gleich auf die Frage der Unzurechnungsfähigkeit noch zu sprechen.
Mhm.
Ich finde halt ganz rein formal, also wir reden natürlich gleich auch noch über die gesetzliche Seite dieses Falls, aber rein formal finde ich, so wäre mein Empfinden, das ist kein valides Geständnis. Also zumindest nicht, also sie, worauf sie beharrt im Verlauf dieses Videos, was ich eben ja nicht komplett jetzt abgespielt habe oder dieses Audioparts, sagt sie immer wieder, ihr habt nicht richtig zugehört, ich habe nicht gesagt, dass er das ist. Ich habe nicht gestanden.
Ah.
Sagt sie immer wieder.
Mhm.
Und die Polizisten sagen immer wieder, hör doch mal, du hast gesagt, he's in the back. Das hört man auch. Sie hat gesagt, he's in the back.
Aber danach revidiert
sie das.
Danach
hat sie gesagt, ich weiß nicht, ich bin verwirrt und man muss nicht so und, ne?
Im Zweifel für den Angeklagten, an dieser Stelle, so fishy diese Frau auch wirken mag, ja. Fair point, das ist kein valides Geständnis, würde ich sagen.
Also zumindest nichts, worauf man jetzt irgendwie, ich meine, klar, vielleicht eine Grundlage, um ordentlich Druck in einer Interviewsituation aufzubauen,
ja.
Um sie dann vielleicht dazu zu kriegen, nochmal zu gestehen, um immer wieder zu sagen, du hast doch gesagt, he's in the back. Oder nochmal wieder zu fragen, wo ist Kenneth?
Ja.
Ne? So.
Ja.
Natürlich ist das ein Ausgangspunkt.
Na klar.
Aber da muss ich sagen, habe ich gedacht, auch als ich den langen Ausschnitt gesehen habe, sie hat eigentlich recht. Sie hat da kein Geständnis abgelegt.
Also sie macht sich damit klar verdächtig was sie gesagt hat, aber es ist halt eben kein eindeutiges Geständnis.
Genau, also das würde ich auch sagen.
Ja.
So klar, wie die Polizisten das sehen, sehe ich das an der Stelle nicht. Allerdings gibt es ja auch noch einige Beweise, von denen wir schon
nicht
gehört
unerhebliche
haben.
Beweise.
Genau, und vielleicht braucht es also gar kein Geständnis.
Mhm.
2008 wird Sheila der Prozess gemacht. Obwohl sie bis dato nichts gestanden hat, wendet sich jetzt das Blatt. Sie plädiert in beiden Fällen, sowohl im Fall Kenneth County als auch im Fall Michael Deloche, schuldig. Jedoch lässt die Verteidigung eine ganz andere Bombe platzen. Sheila habe die Tötungen zwar begangen, sei jedoch mitnichten schuldig, da sie unzurechnungsfähig gewesen sei. Nach ihrem schweren Unfall und dem daraus resultierenden Koma habe sie geglaubt, von Gott nach einem Nahtoderlebnis ins Leben zurückgeschickt worden zu sein, als Racheengel, um an Männern Rache zu üben, die sexuelle Gewalt an Kindern verübt haben. Sie habe daher in diesen Fällen, denn die beiden Männer seien ja nachgewiesenermaßen und selbst zugestanden pädophil und missbräuchlich gewesen, weshalb ihre Tötung die logische Konsequenz im Rahmen der ihr von Gott auferlegten Aufgabe gewesen sei. Allerdings liegt die Beweislast für die Unzurechnungsfähigkeit allein bei Sheila und der Verteidigung und dieser können sie nicht gerecht werden, sodass das Gericht Sheila in zwei Fällen des Mordes schuldig spricht und zu zweimal lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Sheila wird in diesem Leben keinen Atemzug mehr außerhalb von Gefängnismauern tun. Auf Sheilas Hof kommen und gehen die Männer, so hieß es. Die Ländereien wurden groß angelegt durchsucht und es wurden unter anderem menschliche Zehenknochen gefunden, die weder Michael noch Kenneth zugeordnet werden konnten. Wenn Sheila sich also nicht irgendwann noch zu umfänglicher Geständigkeit entschließt, wird also eine Frage ein für alle Mal ungelöst bleiben. Wie viele Opfer gehen wirklich auf das Konto von Sheila LaBar?
Ganz kurz, ne?
Mhm.
Also einmal um, also diese Strategie der Verteidigung.
Mhm.
Ich glaube, wenn es sich hier wirklich um, keine Ahnung, irgendeinen psychotischen Wahninhalt gehandelt hätte, mit von wegen, dass sie sich als Racheengel sieht und sich an Männern rächt, die sich irgendwie an Kindern vergangen haben, hättest du dann präventiv schon mal diese Aufnahmen gemacht und die Männer überhaupt erstmal da reingepressert. Also es wirkt so sehr kalkuliert.
Jetzt frage ich
so
genau.
So richtig geplant und als hätte sie da schon diese Verteidigungsstrategie vorbereitet.
Ja, das ist genau die Frage. Das wollte ich dich fragen. Das ist interessant, dass du diesen Ansatz hast, weil es macht ja nicht auf Anhieb Sinn, dass sie diese Aufzeichnungen da gemacht hat. Und sie hat auch diese Tapes ja der Polizei zugespielt und hat auch wirklich so diese, ne, die hat auch einmal hat sie einen Anruf, einen panischen Anruf bei der Polizei gemacht, wo sie auch geweint hat und so. Und dann hat sie denen dieses Tape gezeigt, wo Kenny eben gesagt hat, dass er Kinder angegangen ist und so weiter und sexuelle Gewalt verübt hat und dies, das. Und das ist so schräg, dass sie sowieso von Anfang an irgendwie so out of nowhere mit der Polizei kooperiert hat, aber eigentlich ohne einen Fall und so.
Mhm.
Und auch irgendwie immer den Kontakt zu der Polizei gesucht hat, gleichzeitig aber auch immer diese Beweise erbracht hat, dass auch die Männer mit ihren Familien nichts mehr zu tun haben wollen und so.
Es war ja schon eher so, also es war ja kein gutes Verhältnis. Sie war jetzt nicht Partner in Crime mit der Polizei, sondern eher so, ich zeige euch das jetzt und dann lasst mich in Ruhe.
Genau so ein Ding, genau. Ne? Und ich habe mich trotzdem gefragt, und das frage ich mich bis jetzt auch noch, aber das ist eben genau, das wollte ich mit dir diskutieren und das ist ein Ansatz. Warum mache ich das? Warum mache ich solche Aufnahmen? Ein anderer Ansatz wäre noch, den ich hätte, ob sie, wenn sie das wirklich geglaubt hat, ne? Also ich, sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt auf diesen Videos, also ganz knusper ist sie nicht.
Nee, so oder so.
Einig, ne?
Ja, ja.
Wir haben jetzt auf diesen Videos trotzdem eine Frau gesehen, die unzurechnungsfähig war zum Zeitpunkt ihrer Taten. Oder generell unerkannt geisteskrank, sagt man auch. Im Juristendeutsch. Früher hieß das immer im Studium, unerkannt geisteskrank. Jedenfalls, die hat vielleicht doch nicht in Schuld gehandelt, weil sie unzurechnungsfähig und damit schuldunfähig war, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das getan hat, ihre Taten vor sich zu rechtfertigen.
Naja, ja.
Also einfach im Innenverhältnis mit sich selber sozusagen.
Ach so.
Nee, vor sich zu rechtfertigen.
Ah,
nicht als Verteidigungsstrategie.
Okay.
Sondern wenn sie wirklich geglaubt hat, sie ist als Racheengel für die sexuell missbrauchten
Kinder. Dass sie so quasi
die Geständnisse
aus den Männern rausgebracht hat.
Genau, dass sie die rausgebracht hat und dass sie dann in der Konsequenz so gehandelt hat und dass sie dann quasi ihr Handeln oder ihre sadistische Ader, die sie offensichtlich auch an den Männern ausgelebt hat, dass sie das gerechtfertigt hat vor sich selber über diese Schiene und über den Glauben an ihre Racheengel-Theorie.
Also du meinst, dass sie der felsenfesten Überzeugung war, die Männer, die irgendwie an sie geraten, die müssen per se schon mal Straftäter sein.
Genau.
Das Geständnis muss sie dann aber noch aus ihnen rauskriegen, indem sie eben diese Verhöre führt.
Also das ist ein anderer Ansatz.
Ja.
Ne? Das ist sehr schräg.
Ja.
Aber das wäre auch ein anderer Ansatz.
Da würde ich auch wieder Orkims Rasiermesser folgen und die andere Theorie bevorzugen, weil die am naheliegendsten ist
am einfachsten
so
ist und als erstes auf
die wenigsten die am wenigsten kompliziertesten Annahmen benötigt.
Ja, schon, aber das wäre extrem kalkuliert, ne? Also, wenn du dann quasi, ich meine, und es ist auch nicht zu Ende gedacht, weil Selbstjustiz in welcher Form auch immer und jemanden zur Strecke zu bringen, selbst von dem du denkst, er hat ein fürchterliches Verbrechen begangen, ist ja trotzdem nicht gesetzlich.
Nee.
Und auch keine valide Verteidigungsstrategie.
Nee. Weißt du, um ehrlich zu sein, glaube ich einfach, die hat erst wirklich da ihren Plan verfolgen wollen, sich irgendwie zu bereichern,
ja,
indem sie irgendwen, ja, heiratet,
was sie auch
und der
getan
dann stirbt,
hat,
was sie auch,
genau,
getan hat. Ich glaube, wir sind uns einig, dass sie nicht nur diese beiden Männer getötet hat.
Das weiß man nicht, aber sie hat jedenfalls, gab es ja eben diesen,
ja,
Satz, die Männer auf Sheilas Farm kommen und gehen.
Ja, und man hat noch andere,
hat
waren auch weitere auch menschliche Überreste gefunden.
Ja, richtig.
Naja, auf jeden Fall, ich glaube, irgendwann bei den Männern am Anfang war es ja noch nicht so mit diesen ganzen Verhörtapes und so. Und ich glaube, das ist vielleicht so ihr Modus operandi oder ihre Strategie gewesen, die sich im Laufe der Jahre irgendwann entwickelt hat daraus.
Ja, klar, das ist natürlich nicht sofort,
genau,
geboren. Ja.
Genau, am Anfang, nur irgendwann hat sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, irgendwie muss ich mich absichern.
Ja.
Vielleicht ist das der way to go.
Ja.
Als ihr dann klar wurde, okay, das ist jetzt auch keine,
ja,
einmalige Sache,
ja,
sondern,
ja,
irgendwie, sie hat ja irgendwie, wie gesagt, sadistisches,
ja,
Gefallen,
ja,
daran gefunden und hat nicht, nachdem sie dann ihr Geld hatte, nicht aufgehört,
ja,
sich Männer zu suchen. Und da ging es dann ja auch nicht mehr um finanzielle Bereicherung, sondern einzig und,
ja,
allein sich wirklich,
ja, an den Männern abzuarbeiten eigentlich.
Richtig.
Ne?
Also sie hat sich ja gezielt Männer gesucht, die ihr unterlegen waren.
Ja.
Was,
ja, absolut.
Ja.
Und vor allem auch die aussortiert, von denen sie wusste, okay, die sind ihr auf Augenhöhe, ne?
Genau, und das, da wiederum glaube ich dann nicht an Unzurechnungsfähigkeit. Weiß ich nicht.
Ich habe noch was. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die auch dafür sprechen würde.
Mhm.
Wir wissen nicht, um wen es sich dabei handelt.
Wofür jetzt sprechen?
Ja, pass auf. Es wurde ein Journal gefunden, ein Tagebuch von,
mhm,
ihr gefunden. Und in diesem Tagebuch befand sich eine Zeichnung.
Mhm.
Und ich zeige dir mal diese Zeichnung. Übrigens alles an Bildmaterial und so, ne? Sheila in alt und jung, auch die Opfer, auch die Funde und so weiter. Das findet ihr alles auf Instagram, podcast.stimmen im Kopf. Guck doch mal, was du da erkennst.
Das soll ein Mensch sein, ganz oben.
Mhm.
Wie schwer er ist,
mhm,
wie groß,
mhm,
in irgendwas narrated,
incinerated,
ja, burned. Ich kann es nicht ganz so gut lesen.
Es steht eigentlich,
Schmiere,
sind es drei Worte, die einfach kremiert oder verbrannt,
ja,
werden.
Ja, ja, burned, dann darunter waxy.
Ehrlich gesagt weiß ich gerade auch nicht, was das ist.
Private,
also
Pilot.
Man kann manche Dinge nicht so gut lesen,
ja,
aber das, was du entnimmst.
Irgendwas mit Boat und Death.
Ja, in Großbuchstaben.
Ja, eingekreist.
Also, was würdest du aus dieser Zeichnung von Juli 2005 aus ihrem Tagebuch schließen?
Ja, die hat irgendwie einen 110 LBS schweren 5'4" großen Menschen entsorgt.
So.
Ganz interpretativ.
Und zwar entsorgt im Sinne
von
verbrannt.
Ja,
ja, genau. Und
also ihre Buchhaltung quasi.
Das ist quasi ihre Buchhaltung.
Ja.
Also ich, das fand ich halt auch krass, weil das spricht natürlich auch dafür. Und dadurch, dass,
naja, auf der anderen Seite, das finde ich wieder unzurechnungsfähig, das auch noch aufzuschreiben. Das ist schon wieder richtig,
ja,
dumm.
Das ist auch schräg, ja. Aber
das ist ja fast wie eine Dokumentation.
Das stimmt, aber andererseits vielleicht ist es auch, das ist nicht unzurechnungsfähig, weil wenn du, also du kannst ja trotzdem wissen, was du tust, wenn du, also ich meine, die Täter, die wir kennen, die Trophäen und sowas mitgenommen,
ja, ja,
haben, die sind ja auch nicht unzurechnungsfähig gewesen.
Nee.
Obwohl
es ist auch generell,
dumm,
das ist ja auch so ein bisschen Spektrum, ne? Also das heißt ja auch nicht, dass du unschuldig bist, nur weil,
nee,
du...
Genau. Du kannst ja trotzdem kalkuliert
ja,
gehandelt haben. Du kannst trotzdem auch verstanden haben, dass das... Letzten Endes ist ja das, was sich hinter Unzurechnungsfähigkeit verbirgt, die Frage, ob jemand wusste, dass das, was er tut, falsch,
genau,
ist.
Genau. Oder glaubst du wirklich zu 100%, du bist Todesengel,
ja,
und aus Rachegründen...
Genau. Ja, genau, dann wäre es ja richtig gewesen. Dann hätte sie ja nicht,
genau,
geglaubt,
sie,
dass das, was sie getan hat, falsch ist.
Genau. Aber dann denke ich mir fast immer, dann müsstest du es ja auch gar nicht verschleiern eigentlich, wenn du damit so zu 100% im Reinen bist.
Ja, das stimmt. Es sei denn, du kriegst dann plötzlich doch Schiss vor
Konsequenzen. Ja, oder dein Glaubenssatz steht dann im direkten Konflikt mit dem Rechtssystem oder so. Keine Ahnung, es ist auch ein kompliziertes Thema und das ist auch keine Entscheidung, die wir hier, oder kein Urteil, was wir hier fällen können.
Absolut nicht und was wir auch nicht müssen, weil es wurde ja durch das amerikanische Rechtssystem für uns getan.
Ja.
Fakt ist, sie sitzt da jetzt im Gefängnis und wird auch nicht wieder freikommen.
Besser ist das, glaube ich.
Ja, schon. Trotzdem möchte ich eine Sache noch ansprechen, die ist mir total wichtig, weil ich es so traurig finde. Das ist eine Person, die in ihrer eigenen Historie massive Missbrauchserfahrungen gemacht hat.
Stimmt, man vergisst das so, ne?
Das vergisst man und das darf man nicht vergessen. Das ist auch das Einzige, was mich so ein bisschen stört an der Doku Nummer 3, die auch verlinkt ist, dass der Moderator sehr, sehr zynisch und sehr, so ein Klatschblattton an den Tag.
Ich meine, es geht auch hier jetzt nicht darum, Täter in Schutz nehmen zu wollen, aber muss halt einfach, damit darf ich, also sowas kommt von sowas. Und ja, es gibt Leute, die haben schlimme Erfahrungen gemacht, sind trotzdem nicht zum Mörder geworden.
Ja, die meisten. Das ist richtig, aber das genau, worauf ich hinaus will, ist einfach, wir haben hier, wie oft haben wir über die schlimmen Kindheiten gesprochen, die dann eben dazu führen. Und wir haben hier einen ganz besonderen Fall, weil es nämlich deutlich seltener ist, statistisch gesehen, dass das bei weiblich gelesenen Personen so passiert. Und hier ist es so ein Fall. Eine Person, die eben massive Gewalterfahrungen im Kindesalter gemacht hat, die nicht geschafft hat, ihren Kreislauf zu durchbrechen und die auch einen für mich aus meiner Sicht recht logischen Schluss gezogen hat, nämlich alles hat angefangen mit dem Entschluss, die Objektifizierung, die Gesellschaft mir aufdrückt. Und da müssen wir einfach auch nochmal ganz klar sagen, das ist Fakt und das ist immer noch Fakt. Daran hat sich auch seit den 80er Jahren nichts geändert, dass Frauen massiv objektifiziert werden. Diese Objektifizierung
nutzt sie
als Tool und das wird nicht mehr ihre Schwäche sein und sie wird kein Opfer mehr sein.
Mhm.
Und die Eskalation, die darauf gefolgt ist, natürlich lag die in ihrer Verantwortung. Es geht nicht darum, irgendwen in Schutz zu nehmen, auf gar keinen Fall. Aber das aus der Diskussion auszuklammern, funktioniert halt einfach auch nicht.
Ja.
Man muss es mit einbeziehen. Und wir haben eben hier einen klassischen Fall, wo jemand eben im Laufe seiner Sozialisierung und des Erwachsenwerdens nicht geschafft hat, den Gewaltkreislauf zu durchbrechen und dann eben vom Opfer zur Täterin geworden ist. Ganz klar. Ja.
Ja.
Genau.
Das war ein schönes Abschlusswort.
Oder?
Wie ich finde.
Ja.
Gelöft wie ein Rede.
Und genau, und wenn wir jetzt, bevor wir uns aber jetzt verabschieden, möchten wir natürlich noch kurz hausmeistern. Leute, es ist bald soweit.
Mhm.
Es ist nicht mal mehr einen Monat hin.
Mhm.
Dann könnt ihr ab Donnerstag, den 18. September um 22.15 Uhr im linearen Fernsehen auf TLC unsere erste Folge unserer eigenen Fernsehshow Stimme im Kopf Stranger Crimes anschauen. Und streamen, wenn ihr Lust habt, immer schon eine Woche vor der nächsten Folge auf Discovery Plus in der App. Genau, wenn ihr mögt. Wenn ihr Lust habt, uns dabei zuzusehen, wie wir vor der Kamera über Fälle sprechen. Wir haben 7 spannende Fälle im Gepäck. Und
es geht mit was sehr Verrücktes.
Ja.
Wirklich ähnlich verrückt wie das heute. Noch verrückter eigentlich als
schon.
Das
eigentlich
heute.
Noch verrückter als das.
Ja.
Aber man muss sagen, es ist weniger, also da, was da passiert, ist auch tragisch schlimm und so.
Aber nee, ist weniger dark als
aber
das
heute.
Aber es ist
weniger dark, ja. Also ich glaube, das kann man
so sagen.
Da kann man auch ein bisschen Humor noch
da darf
zulassen.
Man auch mal ein bisschen zynisch sein.
Genau.
Das ist da schon auch erlaubt.
Genau.
So.
Also guckt mal da rein, wir freuen uns.
Mhm.
Genau. Ja.
So ist das.
So ist das.
So, Frau Sachse, dann moderieren Sie mal ab.
Ja, so ist es. Gut. Ja, wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin.
Bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.